Herzlichen Dank für alle Beiträge bis hierhin und ich hoffe, ihr habt gemerkt, wie wir einen guten Kampf zusammen ausrichten heute Morgen. Wir sind hier zusammen, weil wir etwas wollen. Deswegen gehen wir in den Gottesdienst und jeder von uns hat so seinen eigenen Plan und ich habe gedacht, ja, wir müssen mal über das Kämpfen sprechen. Denn eine Aktion des Glaubens ist Kämpfen. Das kommt uns natürlich nicht so einfach daher. Wir denken oft an andere Dinge wie beten und singen und hören oder reden. Kämpfen hat es schwer in unseren Tagen. Denn welcher Christ sagt schon von sich, dass er kämpft? Und wenn er schon kämpft, wofür eigentlich oder gegen wen? Und so dachte ich, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Aktion des Glaubens will ja betonen, der Glaube besteht aus dem, was wir tun. Sicher auch aus dem, was wir wissen und was wir denken. Aber vor allen Dingen aus dem, was wir tun. Wir sind Täter des Wortes. Das ist das Wesentliche. Und ich glaube, an der Stelle haben wir ein bisschen was vergessen. Und so möchte ich die Überschrift wählen mit 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpft den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört. 1. Timotheus 6, Vers 12. Glauben und Kämpfen, das ist eigentlich für Paulus ein und dasselbe. Nun fällt uns natürlich auf, dass der Herr Jesus vom Kämpfen nicht gesprochen hat. Das Wort Kampf sucht man in den Evangelien vergeblich. Da gibt es die Sache mit den Wellen, da kämpfen die Jünger dagegen, dass sie untergehen. Aber ansonsten sprach Jesus wenig vom Kämpfen. Dann fällt uns natürlich auch auf die Frage, wogegen kämpfen wir denn? Ja, heute würden wir sagen, ja, gegen das Virus, oder? Wir sind auf dem Weg, dieses Virus so aus der Welt zu schaffen. Wir haben einen Gegner und jetzt haben wir alle Masken auf und lassen uns impfen und testen. Und wir kämpfen gegen den Gegner und das ist Corona oder so. Aber vielleicht ist das ja auch nicht alles. Wogegen kämpfen wir also in einer Zeit, wo eigentlich alles richtig ist, wo wir multioptional und plural vielfältig aufgestellt sind und wenn man so im Fernsehen guckt, scheint ja alles zu gehen. Also irgendwie gibt es ja nichts Falsches und nichts Richtiges mehr, wenn man so zuhört. Und wenn wir weiterdenken, dann fallen uns natürlich diese beiden Helden ein. Ich weiß nicht, habt ihr sicher auch schon gehört, Don Quixote und sein Kompagnon Don Pancho. Diese beiden Helden, die gegen die Windmühlen kämpfen. Und daraus ist ja sprichwörtlich geworden, dass wir ab und zu es so das Gefühl haben, wir kämpfen gegen Windmühlen. Nun, wenn ihr mich fragt, es gibt nichts Dümmeres, als gegen Windmühlen zu kämpfen. Muss man nicht tun, weil diese Dinger sind eigentlich irgendwie ja viel zu selbstständig und die lachen, wenn sie lachen können über uns. Kampf gegen Windmühlen in Deutsch steht dafür, dass wir oft sagen, da kann man nichts machen. Und dann ziehen wir uns zurück in unseren eigenen privaten Winkel und hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht. Kampf gegen Windmühlen. Wir leben also in einer Zeit, wo Menschen sich zurückziehen, wo sie denken, kommt Zeit, kommt Rat, das wird schon wieder, warten wir es ab. All das steht mir deutlich vor Augen, wenn ich über das letzte Jahr nachdenke. Wie haben wir im letzten Jahr gekämpft? Und ich glaube, jeder von uns wird sagen, naja, vielleicht ums Überleben, aber eigentlich haben wir nicht so richtig gekämpft. Die Herausforderung war, nicht krank zu werden. Und wir haben uns bemüht. Und vielen ist es gelungen durch dies und jenes. Wogegen kämpfen wir also und wie kämpfen wir? Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Prediger sich für eine Predigt vorbereiten. Sie haben ein Thema und bewegen es und als ich es bewegte, bin ich gestolpert. Da sind so Steine, die sich in den Weg legen und plötzlich ist man da, wo man gar nicht sein wollte. Und meine Frau sagt dann, was machst du denn da? Ja, ich sage, ich lese gerade Treblinka. Sie guckt mich groß an und sagt, was ist das denn? Ja, also wir stolpern manchmal die Dinge und wenn wir dann weiter hineinsteigen über den Stolperstein, dann merken wir lernen etwas. Der Aufstand von Treblinka, das KZ Treblinka, hatte einen Ruf und etwas erlebt, was uns ein Beispiel sein kann. Denn die Überlebenden erzählen uns, wie die Juden dort zur Schlachtbank geführt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes, und sie haben sich nicht gewehrt. Eine große Tragik, und Hunderttausende sind ja dort gestorben oder ermordet worden. Das war aber gar nicht so das Schlimme. Mich hat bewegt, dass keiner den Aufstand gewagt hat, bis er dann gewagt wurde. Und dafür steht eben Treblinka. Dort gab es einen Aufstand in dem KZ. Ja, und da haben sich einige wenige von den Häftlingen, die man dort hatte, zusammengetan und gegen die Übermacht der Besatzer gekämpft, mit dem Erfolg, dass 100 Personen entfliehen konnten aus diesem KZ. Es sind viele gestorben, keine Frage. Und die Nazis mussten alles tun, damit es das KZ nicht mehr gibt. Sie haben dann Bauernhof angelegt, weil ein paar wenige den Aufstand gewagt haben. Und als ich mit meinen Gedanken dort war, dann führte mich Gott zu Arcadia. Ist auch so ein Wort, das keiner von uns kennt, weil wir ja nun schlecht in Latein sind. Arcadia ist eine von den 7 Todsünden, die die katholische Kirche definiert hat. Und dieses Wort ist wichtig, weil es die Todsünde der Trägheit oder der Lustlosigkeit beschreibt. Und hier bin ich gestolpert über diesen Kirchenvater, einen Wüstenvater, so nennen wir ihn besser, einen Mönch aus dem 4. Jahrhundert, den ich auch nicht kannte, Evagrius Ponticus, kennt keiner von uns. Der hat geschrieben, was das ist, diese Lustlosigkeit. Hört euch das an. Da ist ein Mönch in seiner Zelle und liest Bibel. Dann schimpft er, weil das Licht nicht hell genug ist. Außerdem ist er schläfrig. Er nimmt die Bibel als Kissen, aber er schläft nicht gut darauf, weil sie hart ist. Er steht auf, schaut zum Fenster heraus, ob nicht ein Mitbruder kommt, um ihn zu besuchen. Dann beschwert er sich über die hartherzigen Mitbrüder. Er geht wieder in seine Zelle, doch dann regt er sich auf, dass die überall feucht ist. Schließlich lugt ihn seine Mönchskleid, was er anhat, und er möchte aus der Haut fahren, denn Schuld sind die anderen. Ihr merkt, die Sünde der Lustlosigkeit, der Trägheit. Blaise Pascal, der große Denker, hat gesagt, dass es dem modernen Menschen so schwer fällt, mit sich selbst allein im Zimmer zu sein. Mit sich selbst allein im Zimmer zu sein. Nun spreche ich zu euch Senioren, die das ja durchbuchstabiert haben. Es ist so schwer, mit sich selbst allein im Zimmer zu sein. Die Gedanken gehen dann Kreise und wir wissen nicht, wogegen wir kämpfen. Was ist dann dieser Kampf? Ich glaube, diese Hinführung hilft uns zu verstehen, dass wir davon ergriffen sind. Ja, das ist unser Thema. Und nun möchte ich ein paar Irrwege benennen und sagen, wir sind ja nicht nur träge, sondern manchmal kommen wir auch auf die falschen Gedanken. Denn da gibt es einige, die uns sagen, ja, das ist ein innerer Kampf. Das ist diese innere Zerrissenheit. Du willst das eine und das andere. Du musst dich entscheiden dazwischen, aber irgendwie kriegst du es nicht. Und was du auch tust, es bleibt diese Unzufriedenheit. Das möchte ich schnell abhaken und sagen, ja, gibt es schon, aber eigentlich ist das lediglich eine Frage des Gehorsams. Willst du, was Gott will, dann mach's halt. Ob das jetzt schön oder nicht ist, ist ja egal. Wir tun das, was Gott will. Und das, was Gott will, ist ganz einfach zu definieren. Gott will das Gute, das Schöne und das Ewige. Und zwar für alle Menschen. So schlicht kann man den Willen Gottes erklären. Was will Gott? Er will immer das Gute, er will immer das Schöne und er will immer das Ewige, das Beständige. Das, was auch in der Ewigkeit noch Bestand hat. Der Wille Gottes. Sagen wir Ja dazu, sind wir raus aus inneren Kämpfen. Die zweite Idee, die man haben kann, ist, wir kämpfen gegen den Teufel. Auch das ist ja bei einigen von uns ganz stark ausgeprägt, denn es gibt so viel Böses. Und wir haben ja auch unsere Vorbilder, die Jünger. Als der Herr Jesus festgenommen wurde im Garten, zieht doch einer von den Jungs sein Schwert. und sagt, Herr, wir kämpfen jetzt, ja, jetzt geht's los. Und dann sind sie bereit und wollen für den Herrn Jesus das Böse besiegen, nämlich diese Soldaten da um die Ecke bringen. Und der eine schlägt ja auch zu und Jesus sagt, genug, nicht mehr, das war's, Schluss. Wir merken also, der Herr Jesus ist nicht unbedingt für diesen Kampf gegen etwas, sondern er zieht da schnell die Reißleine und kommt da zu einem Ende. Und wenn wir nun beim Kampf gegen das Böse sind, sind wir natürlich, und das ist euch sicherlich auch schon eingefallen, bei der geistlichen Waffenrüstung. Die spricht ja geradezu dazu, dass wir auf in den Kampf ziehen, Epheser 6. Da werden wir ausstaffiert mit den Dingen, die man zum Kämpfen braucht. Also Gürtel, Brustpanzer, Schild, Helm, Schuhe, Schwert und so ein Zeug. Und wenn ihr das anhabt, dann fühlt ihr so richtig, wie ihr ein Soldat werdet. Wenn man dann genau hinguckt, und das sollten wir ja eigentlich immer tun, wenn wir Bibel lesen, nicht so oberflächlich, sondern mal genau hinguckt, dann merkt man, dass all diese Waffen nur einem Zweck dienen, der Verteidigung. Zu nichts anderem sind sie da. Sie sind nicht für den Angriff, sie sind zur Verteidigung. Nun, Verteidigung ist ja auch so ein Kampf, aber wozu wir hier ermutigt werden, ist ja eigentlich die Bereitschaft, das Schwierige abzuwehren, wenn wir angegriffen werden. Und dafür stehen dann die Waffen bereit, die Paulus übersetzt mit Wahrheit, Gerechtigkeit, mit dem Evangelium, dem Frieden, dem Heil, dem Glauben, dem Geist Gottes und dem Wort Gottes. Das ist unsere Grundausrüstung und damit sind wir bereit, um Widerstand zu leisten. Und so haben sich Christen immer schnell gegen etwas entscheiden. Also Christen sind ja eigentlich immer dagegen. Wenn da irgendwas Neues ist, grundsätzlich ist es erstmal falsch. Handy muss vom Teufel sein, braucht kein Mensch. Mittlerweile haben wir ja alle so ein Teil und sind ein bisschen beruhigter und gehen da auch irgendwie mit um. Ihr merkt also, wie wir uns da anpassen. Es ist also schlecht, wenn wir immer nur dagegen sind, weil es etwas Neues ist. Und deswegen müssen wir uns fragen, was ist dann dieser Kampf des Glaubens? Ich möchte mal schlicht sagen, all das ist es nicht. Und damit sind wir einen großen Schritt weiter. Ich habe euch gezeigt, was nicht ist. Und jetzt kommt's. Was ist der Kampf des Glaubens? Nun ja, sportlich, ne? 1. Korinther 9, 24 folgende. Auch das habt ihr öfters schon gehört. Wir sollen den guten Kampf kämpfen. Und das Beispiel ist der Marathonlauf. 42 Kilometer und ich glaube noch 125 Meter mehr oder sowas Krummes. Paulus schreibt das, ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass ihr ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt sich dafür ein. Ein Athlet verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Er schreibt weiter, ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. Sie merken also hier, der Kampf des Glaubens, die Aktion des Glaubens kämpfen, bekommt einen anderen Ton. Wir kämpfen nicht gegen etwas, wir bekämpfen für etwas. Und der größte Kampf dabei ist, in Bewegung zu geraten. Ist nicht die Frage, ob wir nicken können, so nach dem Motto, es stimmt, es ist richtig, sondern ist die Frage, ob wir in Bewegung geraten. Denn hier geht es um einen Marathonlauf. Der Glaubenskampf startet damit, dass wir einen Schritt für den nächsten nehmen und eben nicht mit einem Spaziergang, so am Sonntagnachmittag in netter Umgebung mit einem Eis als Höhepunkt, sondern um die Bewegung der Christen, dass sie sich auf den Weg machen. Sie sollen etwas zurücklassen, um etwas Neues zu erreichen. Das ist der Glaubenskampf. Es ist also nicht unbedingt das Bild dort im Stadion vorzunehmen, sondern es ist ein Bild für unser Leben. Sind wir bereit für den nächsten Schritt? Ja, dann gehen wir ihn doch bitte. Worauf noch warten? Ich habe ja noch andere Bücher gelesen, zum Beispiel Professor Dr. Gunter Dück, der hat einen tollen Satz gesagt, den ich einfach liebe, weil sowas hat mir noch keiner gesagt. Ja? Der hat gesagt, man muss wollen und nicht warten, bis man müssen muss. Ja, das ist es. Man muss wollen und nicht warten, bis man müssen muss, sagt so ein Professor. Ne? Fand ich schon klasse. Wissen wir noch, was wir wollen? Oder werden wir nur getrieben von den Dingen, die zwanghaft uns vor Augen kommen? Wenn wir diesen Text von Paulus anschauen, finden wir eigentlich 5 gute Ideen. Paulus sagt, ihr sollt kämpfen, denn es gibt so viel zu gewinnen. Es gibt ein Ziel, das du erreichen sollst. Und das sind bitte nicht die Kleinigkeiten, die ihr bisher hattet. Jeder von uns kennt Lebensabschnitte von Zielen, wo wir sagen, ja, wenn ich erst. Wenn ich erst 18 bin, mache ich einen Führerschein. Wenn ich erst meine Ausbildung habe, dann werde ich einen tollen Beruf haben. Wenn ich erst verheiratet bin, wenn ich erst Familie, wenn ich erst... Das sind alles so Zwischenziele. Auch wichtig. Vorfreude darauf, auch gut. Und Pläne, ja auch. Aber das ist es nicht. Paulus gibt uns ein Ziel vor, ein Ziel der Ewigkeit. Er möchte, dass wir ankommen und dass Gott uns ehren kann, weil wir nicht nur irgendwas gemacht haben, sondern den Willen Gottes verwirklicht haben. Was ist also das Ziel deines Lebens? Wo will Gott, dass du lang gehst? Wo kommen wir heraus aus unserer Trägheit, indem wir wissen, Gott hat was mit mir vor? Ist nicht einfach nur ein Tag nach dem anderen, sondern ich soll in Bewegung geraten, damit anderes in Bewegung kommt. Das Ziel. Und dieses Ziel kann man erreichen, denn die gute Nachricht kommt gleich daher. Es könnte so einfach sein. Ziele erreichen ist furchtbar einfach, indem man, viel zurücklässt. Logisch. So ein Läufer auf der Aschenbahn kann ja auch nicht alles. Der schleppt ja nicht seinen Koffer mit und seine Stereoanlage und was er sonst noch so gerne hat, sondern der lässt alles zu Hause. Das ist alles völlig unwichtig. Für so einen Läufer zählt ja nur das Wenige, was er gerade braucht. Wenn wir verzichten, dann ist die Erreichung des Zieles vereinfacht. Dann kommen wir auch einfacher in Bewegung. Ihr könnt das ja mal ausprobieren. Nehmt mal so ein paar Koffer in die Hand und Rucksack aufsetzen und dann versucht mal so einen Marathonlauf zu laufen. Ich würde sagen, völlig unbequem, macht kein Mensch. Also lasst es zurück, was ihr nicht braucht. In guten verabschieden und sagen, es war schön bis hierhin, aber jetzt nicht mehr. Verzicht hilft uns, das Ziel zu erreichen, das gehört zum Kämpfen dazu. Und dann kommt Theorie und Taktik. Es kann gelingen, weil man es richtig machen kann. Paulus sagt hier, und wenn ich meine Faust nehme und dem anderen eine reinhaue, dann treffe ich aber sicher mein Ziel. Das kann ich. Wir merken also, er hat ein Verständnis davon, wie es gelingen kann. Er hat sich gemüht, Theorie und Taktik zu verstehen. Aber nun kann er es auch tun. Es kann also werden, weil man es lernen kann. Es kann auch werden, und das ist das Nächste, weil wir uns beherrschen können. Hier steht etwas von meinem Willen drin. Ich kann mir sagen, was ich will. Ich muss nicht warten, bis mein Wille mir sagt, was ich will, oder? Also, kann ich doch sagen, was dran ist? Ich kann es mir vornehmen, sagen wir. Wollen muss man wollen, bevor man muss, was man muss. Das sagt ja der Professor. Wir können also hoffnungsvoll einen Terminkalender füllen, weil wir noch eine ganze Menge vorhaben. Auch wenn wir nicht genau wissen, wie wir das am Ende machen. Es kann also so klar sein, für den Glauben zu kämpfen, in einer guten Absicht, das Ziel Gottes zu erreichen. Auf ganz unterschiedliche und vielfältige Art und Weise dürfen wir unterwegs sein. Das ist unser Kampf. Und da gibt es ja eine ganz einfache gute Nachricht. Keiner von euch bleibt nachher sitzen, oder? Ich glaube nicht, dass ihr heute hier den ganzen Tag verbringen wollt, sondern ihr werdet euch auf den Weg machen. Klar, das ist der Kampf. ihr werdet euch auf den Weg machen. Und wenn ihr nach Hause geht, werdet ihr mitnehmen, ja, ich will für meinen Glauben kämpfen. Da, wo es dran ist und so, wie Gott mich führt, ob in der Türkei oder im Altenheim oder wo auch immer, das ist egal. Aber wir sind nicht nur einfach da, sondern wir werden bewegt von Gott, damit wir anderes in Bewegung setzen. Das ist der Kampf des Glaubens. Amen.